Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über www.rdl.de. Vom 23. Dezember bis 3. Januar macht die aktuelle Redaktion eine Pause. In diesen beiden Wochen hört ihr statt des Mittagsmagazins ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. Neue Rechte. Heute hört ihr den Mitschnitt des Vortrags von der Verdrängung zur Erinnerung, vom Umgang mit der Judenverfolgung nach 1945 in Südbaden. Den Vortrag hielt Dr. Heinrich Schwendemann, Historiker an der Universität Freiburg, am 18. Juni an der Universität Freiburg. Eingeladen hatte die Fachschaft Politik und der UASTA im Rahmen einer Veranstaltungsreihe gegen Rechtsextremismus.
Dieser kritische Umgang mit dem Nationalsozialismus oder auch, dass die NS-Zeit präsent ist in der Öffentlichkeit, was heute selbstverständlich ist, das ist nicht selbstverständlich. Also gerade hier diese Lokalgeschichte, jüdische Geschichte vor Ort, seit ein paar Jahren. Das erste Buch oder überhaupt die Darstellung der Geschichte der Juden in Freiburg von Katrin Klausing hat bei uns promoviert. Das ist, glaube ich, 2004 erschienen. Bis in die 1980er Jahre wurde das eigentlich tabuisiert. Wusste man nicht viel drüber. Ja, also gut. Also ich möchte jetzt so ein bisschen was allgemein zum Umgang mit dem Nationalsozialismus seit den 50er Jahren, das ist natürlich vermessen, da kann man die Stunden lang reden. Ich schaue immer wieder auf die Uhr. Also ein bisschen den Rahmen und dann dazu übergehen, jetzt hier in der Region in Südbaden oder allgemein Baden im Südwesten, wie sich das verändert hat. Ja, ich möchte anfangen mit Rolf Böhme, SPD-Oberbürgermeister in den 80er Jahren. Der hat viel getan, hat sich dann tatsächlich auch einiges geändert während seiner Regentschaft. Und er hat ein Buch veröffentlicht beim Herder Verlag vor ein paar Jahren, Orte der Erinnerung, Wege der Versöhnung. Und er schreibt, also am 5. November 1987 wurde die Freiburger Synagoge eingeweiht. Sie kennen sie wahrscheinlich hinten irgendwo ein bisschen versteckt. Beim Karstadt hängt das irgendwie dran, also Münster da hinten im Eck, wo früher 2001 war. Und also er war dort, er war euphorisch, es waren jüdische Freiburger da, die überlebt haben und die jetzt zum ersten Mal wieder in der Stadt waren. Und dann ist er in die Stadthalle gegangen, die Stadthalle kennen Sie alle, die neue UB, die ganz neue, soll bald fertig werden. Also die Stadthalle da oben, das Provisorium. Während der Begegnungswochen mit den jüdischen Mitbürgern lief die tägliche Rathausarbeit weiter. So fand während einer Besuchswoche zeitgleich ein Seniorenfest mit 2500 alten Menschen in der Freiburger Stadthalle statt. Ich hatte dort ein Grußwort zu sprechen und die Seniorenveranstaltung zu eröffnen. Es gab Kaffee und Kuchen, Feste und Viertele, serviert von Bediensteten des städtischen Sozialamtes. Die Stadt war gastfreundlich und entsprechend heiter und guter Laune waren unsere Senioren. Mehrfach war ich als Bürgermeister bei solchen Seniorenveranstaltungen gewesen, kannte viele der Senioren persönlich und konnte sie mit wenigen Sätzen zu Applaus und guter Stimmung bringen. So war Böhme das, also hat er gern gemacht. Bei diesem Seniorennachmittag kam ich gerade von einem Treffen mit den früheren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ich ging in der Stadthalle arglos auf das Podium, und trug meine Begrüßung vor. Ohne jede Absicht erzählte ich vom Besuch der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Stadt und hatte eine positive Reaktion erwartet. Je engagierter ich jedoch davon berichtete, desto größer wurde das Schweigen im Saal. Es war nicht zu überhören, man hätte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören können. Es war eigentlich kein Schweigen, sondern vielmehr eine eisige Stille. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich diejenigen Bürgerinnen und Bürger vor mir hatte, die damals die Situation erlebt und vielleicht auch selbst Hand angelegt hatten. Die Generation der Täter, wie immer dies zu verstehen ist, saß vor mir und schwieg. Ich dachte für mich, das ist also die Realität und verstummte für einen Moment. Dann ließ ich das Thema fallen und wich aus in die Routine der üblichen Seniorenansprache. Ich kann das bestätigen. Ich bin zwar nicht Oberbürgermeister, sondern von Freiburg gewesen. Ich bin Jahrgang 1956 und in einem Dorf im Schwarzwald aufgewachsen. Was man ja hört, die Intonation kommt von hier. Wenn das Gespräch auf Juden kam, irgendwie, wenn wir als Kinder oder Jugendliche gefragt haben, da haben die Erwachsenen ganz seltsam reagiert. Da war plötzlich eine Mauer. Die war da, das habe ich als Kind schon gespürt. Da war irgendwas. Ich bin mit meinem Vater mal, das war ein VW Käfer, als er ihn gekauft hat, war sofort ins Blaue und war vielleicht 8 Jahre alt. Und weiß ich noch, da standen wir am Friedhof in Schmieheim, dieser große Verbandsfriedhof, der jüdische. Und mein Vater hat angehalten und hat gesagt, das ist der jüdische Friedhof. Und irgendwie, mein Vater, da ist irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja, was war mit den Juden? Dann hat mein Vater gesagt, ja, da waren viele, haben hier gelebt und die haben man alle umgebracht. Also ich vergesse das nie, weil das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Was ich auch nie vergessen werde, ist das hassverzehrte Gesicht einer alten Nachbarin, bei der ich als Kind immer gespielt habe, die mal irgendwie auf die Juden zu sprechen kam und nicht mehr zu erkennen war. Ja, viele Jahre später habe ich dann erfahren, sie war die Frauenführerin im Ort damals, ab 33. Oder wie das damals war, lange Haare hatte ich auch, Wirtschaft, Stammtisch nebenan und diese Sprüche, der Hitler gehört her, damit er mit den Langhaarigen aufräumt, das ging ja noch. Und dann hieß es, die amerikanischen Finanzjuden stecken hinter allem und so weiter und so fort. Also das hat man immer wieder, Juden, also der Antisemitismus war da und es war auf der einen Seite, wenn die Leute dann drüber sprachen, wurden sie je nachdem ganz aggressiv und auf der anderen Seite war Schweigen, Schweigen. Die Abwehrmauer, wir wussten von nichts, gar nichts. Der Philosoph Hermann Lübbe hat es eleganter formuliert, die Phase des kommunikativen Beschweigens 1983. Also das war das eine, wir wussten von nichts, wir haben nichts mitbekommen. Das andere war dieses aggressive Verhalten. Das war auch ein psychologischer Effekt auf diesen massiven Schuldvorwurf natürlich, Entlastungsargumente und der eigene Opferstatus wurde dann hervorgekehrt. Wir wurden ausgebombt, waren in der Kriegsgefangenschaft. Natürlich, da haben sehr viele sehr viel mitgemacht. Die Gefallenen in der Familie, natürlich die Franzosenzeit, die Besatzung. Ja, und je nachdem auch diese Aggressivität und manchmal kam der Antisemitismus dann zum Ausbruch. Also es war ja tabuisiert, man spricht nicht darüber, aber manchmal, ich werde nachher einen Fall erzählen, der weltweit Aufsehen erregt hat, das ist in Offenburg passiert, 1957, 58. Ja, also in den 50er, 60er Jahren, es kursierte auch so dieser Spruch, ich weiß gar nicht, wer da drauf gekommen ist, die Deutschen haben den Juden Auschwitz nie verziehen. Heute wissen wir, es waren zu viele irgendwie beteiligt, als Täter, als Profiteure irgendeiner Art, als Zuschauer. Natürlich, die Verfolgung, die Juden waren plötzlich weg. Viele, alle haben es letztendlich mitbekommen. Heute wissen wir Bürokratie vor Ort, zum Beispiel, es war ja auch klar, die Kommunalverwaltung, denken Sie in Freiburg, als arisiert wurde, Versteigerungen, öffentliche Versteigerungen hier. Das wussten alle, 24. Februar 1941 war eine Versteigerung, Wohnungseinrichtung, Deportation nach Gürs am 22. Oktober 1940. Die Freiburger Juden wurden alle deportiert und da waren eben leere Wohnungen und Wohnungseinrichtungen. Dann wurde das versteigert. In vielen Wohnungen in Freiburg werden wahrscheinlich noch Möbelstücke stehen und jetzt die nächste, übernächste Generation weiß es gar nicht mehr, wo das herkam, weil natürlich diejenigen, die Generation, die es gekauft hat, nicht darüber was gesagt hat und geschwiegen hat. Oder denken wir an die Reichsbahn, die Deportation der Juden, auch die Soldaten, das war ja auch ein kollektives Schweigen. Der Vernichtungskrieg im Osten, der hat eigentlich auch nicht stattgefunden. Wenn man ins Militärarchiv geht und mal da reinschaut in die Akten, dann sieht man, was da alles gemacht wurde, was da passiert ist, wie die Befehlslage war und so weiter. Aber darüber geredet hat niemand. Ja, und dann eben die Schnäppchen, Häuser und Grundstücke bis zum Geschirr bei den Versteigerungen. Hier ein Bild, Karte von der Kaiser-Josef-Straße, die Sie alle kennen. Diese dunklen Bereiche, Grundstücke, das wurde alles arisiert, hat Freiburger Juden gehört. Die wurden dann unter Druck gesetzt. Ab 33, die Kunden blieben weg. Und dann hat man irgendwann, stand einem oben wirtschaftlich, dann hat man verkaufen müssen. Und dann kamen die Nachbarn, die ein Schnäppchen machen wollten. Und Dann kam die Stadtverwaltung, dann kamen die Nazis vor Ort. Also es sind üble Dinge passiert. Auch die Stadt Freiburg hat übrigens immer wieder mal ein gutes Schnäppchen gemacht. Da, wo jetzt gebaut wird, das frühere Kaufhaus Knopf, das gehört der Sparkasse übrigens. Die Sparkasse hat einiges auf die Seite gezogen. Ja, Assimilierung der Güter hat das Uziedle genannt. Also der Erwerb des jüdischen Besitzes wurde letztendlich auch als rechtmäßig angesehen, wenn auch mit schlechtem Gewissen, aber nach außen offensiv verteidigt. Und die meisten haben argumentiert, die Juden haben sie verkauft. Freiwillig, in Anführungszeichen. Ja, jüdische Lokalgeschichte, das wurde verdrängt, sollte vergessen werden. Der berühmte Schlussstrich, es reicht, habe ich übrigens vor ein paar Wochen auch mal gehört, hat jemand zu mir gesagt, einem anderen, wegen was anderem, wegen einer Straßenumbenennung, Schwarzwald. Da habe ich ein Gutachten geschrieben und irgendjemand, den habe ich bei uns im Dorf auf der Straße getroffen und dann hat er gesagt, sag mal, du bringst ja hier alles durcheinander. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Und ich sagte, ja gut, dann kann ich meinen Beruf als Historiker an Nagel hängen. Ja, in den Schulen, das werden Sie sich auch nicht mehr vorstellen können, wurde die Nazizeit negiert und die Geschichte hörte beim Ersten Weltkrieg auf, aber nicht nur in den Schulen, sondern auch an den Universitäten. 50er, 60er Jahre, da gab es kaum Lehrveranstaltungen und es war ein gesellschaftliches Phänomen. Das offizielle Geschichtsbild der 50er und 60er Jahre war Herrschaft von Gewalt und Unrecht. Wenn Sie jetzt ein Stockwerk höher gehen, hier, da ist diese Gedenktafel, die Toten des Ersten Weltkrieges, und drunter hat man dann die Toten des Zweiten Weltkrieges noch drangehängt, und da steht genau das, die berühmte anonyme Gewaltherrschaft. Gut, ich sage das oft bei Studien, einige kennen das schon, also die berühmte Verbrecherbande, die irgendwo herkam, Kriminelle, angeführt von einem österreichischen Kunstmaler, einem Gescheiterten, und die haben dann in deutschem Namen Schreckliches getan. Das war das offizielle Geschichtsbild. Also auch Adenauer und Heuss haben in den Reden immer wieder gesagt, diese Verbrechen, ruchlose Taten, weniger in deutschem Namen. Übrigens, Helmut Kohl hat das ab 1982 übernommen. Das war das Geschichtsbild der 50er Jahre. Ja, dann kam die Frage der Wiedergutmachung, Wiedergutmachungsabkommen mit Israel 1952. Das war, also Ben-Gurion und Adenauer kamen auch persönlich gut miteinander aus. Und Adenauer hat aber dann vor der Öffentlichkeit das als Abschluss eines für jeden Deutschen traurigen, also des traurigsten Kapitels deutscher Geschichte hingestellt. Also auch wieder Abschluss. 3,5 Milliarden Reichsmark, das war in Israel umstritten. Wir wollen kein Blutgeld auf der einen Seite. Und in Deutschland war es äußerst umstritten. Ich glaube nur 11% der Westdeutschen, also Meinungsumfragen, waren damit einverstanden. Warum? Der Antisemitismus, zeigen alle Umfragen, war immer noch da. Und wie bei einer Mehrheit, überwältigenden Mehrheit, würde ich fast sagen, der Bevölkerung in unterschiedlichen Schattierungen. Und da hat man natürlich wieder das typische Argument, die Juden wollen Geld. Ja, also immer Antisemitismus, Geld, da ist immer diese Verbindung. Ja, dann das Bundesrückerstattungsgesetz 1957. Auch das war umstritten. Viele fürchteten jetzt, Überlebende kommen zurück. Die wenigsten hatten überlebt, die wenigsten sind zurückgekommen, fordern ihren Besitz wieder ein. Ja, und dann hat die Bürokratie in diesem Gesetz, also vor 9. November 1938, da war das ja freiwillig, mal freiwillig verkauft. Die Zwangsarisierung, wie es hieß, war nach der Reichskristallnacht. Da kam eine Verordnung, ich glaube am 12. November 1938, wo den Juden dann ab 1. Januar 1939 aller Besitz genommen wurde. Das war Zwangsarisierung. Da konnte man was bekommen. Vorher war das ganz schwierig. Also wenn ich denke an die Gebrüder Lippmann in Freiburg, die hatten hier oben ihr Geschäft. Das war das erste Bekleidungshaus vor Ort. Die bekamen quasi dann nichts mehr. Die sind also geflüchtet dann in den 30er Jahren, weil sie hatten ja eine Hitlage verkauft. Freiwillig. Fast nichts dafür bekommen. Ja, nur ein Bruchteil wird ersetzt. Demütigende Bittgänge, Bürokratie. Und wenn man es da genauer hinschaut, dann saßen genau die gleichen Leute immer noch dort. Ja? In den Ämtern, und die haben dann vor der Arisierung gemacht und nachher haben sie dann diese Bescheide abschlägig beschieden. Inzwischen, Sie wissen ja alle, Auswärtiges Amt, jetzt im Moment Justizministerium. Habe gestern in der Zeitung gelesen, wird jetzt auch wird untersucht von Historikern, jeder Abteilungsleiter um 1960 war ein NSDAP-Mitglied gewesen. Ja, also das, gut. Empirische Lokalstudien auch in den letzten Jahren über die Arisierung haben gezeigt, wie das vor Ort vor sich ging. Wir haben auch eine von Freiburg von Andrea Brucher. Und das ist auch ein Standardspruch von mir. Je genauer man hinschaut, desto übler wird einem. In der DDR haben wir gleich gar nichts zurückgegeben. Das hätte ja eine potenzielle Begünstigung von Kapitalisten bedeutet. Ja gut, der Klassiker nochmal, die Juden profitieren, die Juden wollen Geld. Fragt sich nur, wer da profitiert. Also die Schätzungen, das jüdische Vermögen, das verteilt wurde, das waren 50, 60 Milliarden mindestens. Ja? Ja, jetzt der Antisemitismus noch einmal öffentlich tabu, aber immer noch virulent und in den Köpfen der Leute. Das hat 1957, 1958 eine Affäre gezeigt, auch die weltweit Aufsehen erregt hat, und zwar die Affäre Zink in Offenburg. Hat mal jemand was davon gehört? Kann ich jetzt erzählen. Hat jemand bei uns eine Doktorarbeit darüber geschrieben? Also der Zink war Studienrat in Offenburg, kommt eines Abends ins Gasthaus Zähringer, die trinken Wein und da kommt einer zum Stammtisch. Lieser hieß der, der war Kaufmann und war in der also NS-Definition Halbjude gewesen, war im Konzentrationslager, hat überlebt. Und der Zint hat zudem gesagt, also der Nationalsozialismus war richtig und die Judenvernichtung war auch richtig und dich haben sie vergessen. Und dann hat der Lieser das beim Oberschulamt angezeigt in Freiburg und das Oberschulamt ist dann zum Kultusministerium Stuttgart und die haben es weitergeleitet an den Direktor vom Kremmelshausen-Gymnasium in Offenburg und der Direktor hat mit dem Zint geredet und hat dann nichts gemacht. Und dann hat es der Spiegel in Erfahrung gebracht, einen Artikel, und dann war das plötzlich weltweit, auch Artikel New York Times und so weiter. Und dann kam es zu einem Prozess und der Zint wurde verurteilt zu einem Jahr und einem Tag ohne Bewährung. Und dann wurde er aber nicht gleich verhaftet, sondern hat noch etwas Zeit, dann ist er verschwunden. Dann ist er nach Ägypten und anschließend in Libyen gelandet und hat dort eine Professur bekommen. 1970 kam er dann zurück und wurde dann zwar verhaftet in Frankfurt, aber er war sehr krank und er wurde dann also auf Bewährung wieder entlassen, ist 1973 dann gestorben. Also gut, der Zint ist ein Unbelehrbarer. Aber das Interessante war, eine Welle der Solidarität in Offenburg bei der Bevölkerung für den Zint. Ja, das war ein geachteter Bürger, Vorsitzender vom Turnverein und so weiter und so fort. Also, und dann kamen so unterschwellig wieder diese antisemitischen Äußerungen zum Vorschein. Also nochmal, das hat weltweit Furore gemacht und 1959 dann auch wieder. Da gab es Hakenkreuzschmierereien an der neu eingeweihten Kölner Synagoge im Dezember 1959. Und dann gab es plötzlich, das war eine Welle, innerhalb von 4 Wochen 685 antisemitische oder narzisstische Vorfälle in der Bundesrepublik, die Mehrzahl waren Schmierereien. Ja, also das war, und das sagt man hier, das brodelt immer noch. Allerdings zeichnet sich jetzt in den Medien ein Wandel ab, also der Beginn. Im Nachhinein betrachtet begann es 1958. In Ulm fand ein Einsatzgruppenprozess statt, und zwar gegen die Einsatzgruppe C, die in Litauen Juden ermordet hat. Nee, A war es, A, Entschuldigung. Und danach hat man die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gegründet. Und die Ermittlungsarbeit kam in Gang, aber nur für Vorermittlungen. Also für Historiker ein unersetzlicher Quellenfundus. Vor ein paar Jahren erst hat man das so richtig entdeckt. Und jeder Historiker, der sich mit dem beschäftigt, Vernichtungskrieg im Osten, Holocaust, kommt nicht an diesen, also an diesen Ermittlungsakten vorbei. Nur, die Zahl der Verurteilungen war natürlich marginal und lächerlich geringe Haftstrafen, wenn überhaupt. Also inzwischen werden ja 95-jährige alte Herren, werden inzwischen jetzt wieder angeklagt. Also das holt man, also das muss ich mal vorstellen, die hätte man schon vor 40 Jahren, hätte man das machen können. Jetzt ist das natürlich nur symbolisch, wir befinden uns jetzt im Jahr 2013, wie viele sind durch die Maschen geschlüpft. Ja, dann der Eichmann-Prozess 1962, weltweites Aufsehen, natürlich auch in Deutschland, aber dort hat man doch sehr viele, haben das unmöglich gefunden, dass man den entführt hat, der Mossad. Ja, dann die Überlebenden bei diesem Prozess als Zeitzeugen und wir haben dann 1963/64 den Frankfurter Auschwitz-Prozess. Und da wurde das zum ersten Mal jetzt öffentlich breit thematisiert. Die Verfolgung und Ermordung der Juden in durch Nationalsozialismus. Eine breite Berichterstattung und es jetzt formiert sich eine kritische Öffentlichkeit, also über die Medien. Aber nochmal, das war nicht die Mehrheit der Bevölkerung, dort herrschte immer noch Schweigen vor. Das Täterbild damals, auch wie das dann in den Medien gezeigt wurde, Verbrecher, Kriminelle, Perverse und Sadisten. Natürlich, wenn man diese Leute so charakterisiert, dann distanziert man sich persönlich, wehrt die Schuld ab. Tatsächlich zeigen die Prozesse, wenn wir uns diese Leute anschauen, die ganz normalen Männer, ordinary men, wie Christopher Browning das später formulieren sollte und die dann nach 45 wieder zurückgetaucht sind in die kleinbürgerliche Gesellschaft und sich als biedere Familienväter geriert haben. 1965 dann die Bundestagsdebatten um die Verjährung der NS-Verbrechen, also fast, hätte man gesagt, okay, nach 20 Jahren Verjährung, aber das hat man dann doch nicht gemacht. War eine sehr heiße Debatte und der CDU-Fraktionsvorsitzende Barzel hat Hitler verantwortlich gemacht in seiner Rede und hat die Deutschen entschuldigt. Also wieder Hitler als Verführer, sich ja viele gern gesehen. Und Amt von der SPD hat sich aber selbst angeklagt. Ich zitiere, das Wesentliche wurde gewusst und ich habe nichts getan. Also nochmal, es deutet sich an, hier auch in der Öffentlichkeit, kritischeres Bewusstsein und wichtig, es bahnt sich ein Generationenwechsel an. Aber jetzt glauben Sie bloß nicht, dass 1968 da viel gebracht hat. Diese Faschismustheorien, die hin und her gewendet wurden, also der Nationalsozialismus als Entgrenzung des Kapitalismus, ich habe die Endphasen hier noch mitbekommen, das hat nichts gebracht. In der Geschichtswissenschaft in den 70er Jahren, die Historiker hier wissen es alle, da hat sich das geändert. Also neue Generation der Historiker, muss man sagen, das waren die, die jetzt Nationalsozialismus und pro Schaden solche Leute, die damals noch jung, also sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben und mit dem Zweiten Weltkrieg. Also jetzt wird das Thema auch der Forschung. Allerdings hat man sich ewig lang verhakt im Streit zwischen Intentionalisten und Strukturalisten. Die einen haben gesagt, also irgendwie oben stand Hitler und er hat die wesentlichen Entscheidungen getroffen und da muss man davon ausgehen. Und die Strukturalisten haben gesagt, das war ein System, das irgendwie sich permanent radikalisiert hat und aus dem Ruder gelaufen ist. Und die standen sich gegenüber und haben sich bekriegt. Also Freiburg hier, Andreas Hilgruber als Oberhaupt war Professor hier, Historiker der Intentionalisten und auf der anderen Seite Strukturalisten, natürlich Wählerschule und so weiter, diese Leute und Broschat etc. Ja, später in den 80er Jahren hat man, ging das weiter und zwar dann hat man über die Entschlussbildung zum Judenmord gestritten. Hat sich das jetzt radikalisiert, permanent oder war es Hitler, der berühmte Befehl von Hitler, also Hitler, Himmler und so weiter, aber letztendlich dann dieser Befehl von Hitler. Und das hat letztendlich blockiert, dass man mal genau hingeschaut hat, was da eigentlich gewesen ist. Also man hat sich nur über das, man hat nur über das diskutiert. Also wenn Sie mal schauen, auch in der KG4, die Literatur dazu, da geht es oft um diese Entscheidungsfindung. Ja, bei den Strukturalisten wurden die Täter anonymisiert, weil das sind Strukturen oder das sind irgendwie die Täter, das passiert halt, weil das die Strukturen sind. Ja? Oder das Konzentrationslager, die totale Macht, irgendwie das sind diese Strukturen und da wird dann die entsprechenden Leute, die handeln so und die anderen sind die Opfer. Ja, auf der anderen Seite Hitler, Hitler und nochmals Hitler. Die Festbiografie von Hitler, das war der große Bestseller in den 70er Jahren und gleichzeitig noch die Erinnerungen von Albert Speer. Und da war natürlich an allem Hitler schuld. Er ist es gewesen, hat die Entscheidungen getroffen. Und besonders bei Speer war das ganz wichtig. Er hat geschrieben, ich habe von nichts gewusst. Judenmord, das wusste ich gar nicht. Ich bin eigentlich sauber geblieben, Großes geleistet als Rüstungsminister, aber ne, das hat Millionen Bestseller, weil viele konnten sich damit identifizieren. Auch ich habe damals mitgemacht, aber anständig geblieben, sieht man, es war möglich. Am Beispiel von Speer tatsächlich was ganz anders. Heute weiß man viel mehr. Ja, also ein ganz entscheidender Katalysator war 1978 diese Fernsehserie Holocaust, muss man sagen. Das war's. Also Ja, damals habe ich schon studiert, genau. Oh Gott, war ich schon da. Ja, da kam diese Fernsehserie, 20 Millionen Zuschauer und plötzlich wurde das breit diskutiert in der Gesellschaft. Also als ob so ein Bann gebrochen wäre. Ja? Also es war, die Eltern können das bestätigen, das war so. Ja? Plötzlich auch Spiegel und Zeit und so weiter, plötzlich in den Medien. Ja, und jetzt kann man seit Ende der 70er Jahre, es war natürlich nicht allein Holocaust, also diese Fernsehserie, sondern es war der Generationenwechsel. Der Generationenwechsel, denke ich, ist, was war die zentrale Bedeutung? Seit Ende der 70er Jahre kann man feststellen, das Interesse am Schicksal der Juden und auch an der jüdischen Geschichte nimmt immer mehr zu. Zum Beispiel an der Universität Freiburg. Sie können sich das heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Das erste Seminar zu Auschwitz 1982. 1980, 81 gab es eine Ringvorlesung Juden in der Geschichte. Dann Universität Freiburg im Nationalsozialismus, Ringvorlesung in den 80er Jahren. Wahrscheinlich hat Herr Martin das alles erzählt. Ich habe es damals mitbekommen als Student. Oder die Auseinandersetzung mit Heidegger und so weiter und so fort. Also erst in den 80er Jahren und an anderen Universitäten war es genauso, beziehungsweise noch später. Diese Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte, Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland, nochmal erst in den 80er Jahren. Die öffentlichen Debatten jetzt, Weizsäcker Rede, Historikerstreit und so weiter, das spare ich mir jetzt, würde alles zu weit führen. In den letzten 20 Jahren die Forschungsfelder im Nationalsozialismus, man ist immer mehr in die Tiefe gegangen. Also es waren Perspektivenwechsel in der Forschung, sehr viele empirische Studien zur Vernichtungspolitik, zu Aspekten der Judenpolitik, KZ-Forschung, da hat Karin Ott, die bei uns ist, hat ein großartiges Buch drüber geschrieben, Täterforschung zur Arisierung und so weiter, lokal- und regionalgeschichtliche Aspekte, zur Haltung der Bevölkerung zur Wehrmacht und. Also nochmal, der Blick wurde jetzt genau und inzwischen weiß man viel, viel mehr. Also das ist das eine von der Fachwissenschaft. Und der andere Impuls, der fast genauso wichtig war, kam von unten. Diese Gegenbewegung zur etablierten Geschichtswissenschaft, diese Alltagshistoriker, Lokalhistoriker vor Ort, also nicht mehr die ältere Generation, die irgendwelche Kapellen untersucht haben, sondern die Jüngeren, die wissen wollten, was war hier vor Ort, was war in der NS-Zeit, wie haben Unterschichten gelebt und. Also natürlich auch Lage der Arbeiterschaft und solche Dinge. Im Ruhrgebiet etwa. Und ganz deutlich der Schwerpunkt natürlich der Nationalsozialismus. Und beispielhaft möchte ich das noch ein bisschen entwickeln, wie das im Südwesten abgelaufen ist. Anhand der jüdischen Geschichte. Es gab einen Auftakt zur Erforschung der jüdischen Geschichte im Südwesten. Aber das war sehr singular in den 60er Jahren und hing mit Personen zusammen. Damalige Archivverwaltung Baden-Württemberg hat wegweisende Bücher veröffentlicht, die singulär waren. Jahrzehntelang kam da nichts mehr. Das war Paul Sauer, Dokumente über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das NS-Regime. Dann Hundsnoscher Tadej, die jüdischen Gemeinden in Baden, also das war so enzyklopädisch. Und Uzjekle, Judendörfer in Württemberg. Das war in den 60er Jahren und viel mehr kam zunächst nicht. Und dann seit den 70er Jahren ging das dann, muss man sagen, richtig gehend, also hat sich da was entwickelt. In Dorf- und Stadtchroniken wurde bis dahin die NS-Zeit überhaupt nicht, die wurde gar nicht erwähnt, hat man einen Bogen drum gemacht. Und jetzt plötzlich, auch Stadthistoriker und so weiter, wenn sie so eine Chronik ihrer Heimatstadt schreiben wollen, jetzt kommt die NS-Zeit rein. Jetzt kommt die Geschichte der Juden. Vorher, es gab überall noch Außenlager von Konzentrationslagern, die Reste. Es gab Synagogen, die jetzt Werkstätten waren und so weiter. Ich habe hier ein Beispiel. Das war Raiffeisengenossenschaft in Kiebenheim. Und die Kiebenheimer wussten natürlich alle, das hat man so ausgesehen, den Synagogencharakter abgebaut. Ja? Also die Älteren wussten es, den Jüngeren sagte man nichts. Gerade diese Erinnerungsverweigerung der älteren Generation hat eben dazu geführt, dass die Jüngere dann begann, Fragen zu stellen und nach Relikten des jüdischen Lebens zu forschen. Und dann formierten sich Initiativen vor Ort, setzten sich für würdige Formen der Erinnerung und des Gedenkens ein und wollten die Zeugnisse erhalten und Da gab es Diskussionen, verletzende, verstörende Debatten vor Ort. Oft auch ausgetragen in der Presse, Leserbriefe. Es soll endlich Schluss sein. Das war mal Schluss jetzt. Reicht. Ja, und so weiter. Also da gibt es zig Beispiele. In Baden-Württemberg gab es eine spezifische Situation. Also in anderen Gebieten, zum Beispiel in Preußen, lebten die Juden vorwiegend in Städten. In Baden-Württemberg gab es ein Landjudentum. Also 120 jüdische Landgemeinden gab es allein in Baden um 1933. Das waren die Juden im Dorf und jeder kannte jeden. Die jüdischen Nachbarn, die christlichen Nachbarn lebten miteinander zusammen. Und das war anders als die Anonymisierung in den Städten. Und irgendwann sind die Juden gegangen. Sie mussten gehen und irgendwann wurden ihre Synagogen zerstört. Das zum Beispiel war ein Fasnachtsumzug in Nussbach, Schwarzwald, 1937. Auszug der Juden nach Jerusalem. Sie sehen hier 1937. Also sie werden dargestellt, Schläfenlochen wie Ostjuden. Und diese Kuh hier hat hier ein Schild und da steht drauf, ab nach Jerusalem. Ja, die Synagogen wurden zerstört. Dann wurden die Juden nach Gürs deportiert, in Baden, am 22. Oktober 1940. In Württemberg war die Deportation 1941-42. Die Juden kamen weg, hieß es. Und dann wurde der Besitz verteilt, die Häuser verkauft, die Grundstücke, Versteigerungen. Kein Wunder, dass dann geschwiegen wurde. Ja, und es ist auch interessant, es waren dann meistens die Auswärtigen, die Zugezogenen, in den Dörfern, hieß immer so, die von außen kommen. Ja? Das waren diejenigen, die initiativ wurden. Den Einheimischen war das oft noch zu riskant. Also seit Ende der 70er Jahre, diese ganzen Initiativen vor Ort. Das kennen Sie alle hier. Das ist eine klassische KZ-Barke. Ich bin Hasnain-Ginzigtal zur Schule gegangen und ich stand am Sportplatz bis in die 70er Jahre. Wir haben uns da immer umgezogen. Da gab es keinen Umkleideraum. Also hier daneben haben wir gekickt. Wir wussten das nicht. Ich habe erst Jahre später erfahren. Also in Haslach selbst war ein Außenlager von Struthof, also war Untertageverlagerungsprojekt. Und da waren Häftlinge und die wurden jeden Morgen von dieser Baracke aus durch den Ort getrieben, zu diesem Steinbruch, also wo sie dann arbeiten mussten, unter Tage. Und abends wieder zurück, also mit, ja, wie es hieß, mit den Pyjamas, diese Leute. Und die Toten haben sie zurückgetragen. Jeder hat es gesehen. Also wir wussten es nicht, es hat uns niemand gesagt. Dieses Engagement ist meistens erstanden vor Ort gegen den Abriss von Synagogen. Da hat sich das formiert. Das werde ich jetzt noch ein bisschen erläutern. Also wichtig ist, das Jahr 1988, das hat auch wieder so eine Katalysatorfunktion gehabt für die Erforschung der jüdischen Geschichte im Nationalsozialismus hier im Südwesten. Joachim Hahn, das war auch so singulär, also ein Pfarrer, ein protestantischer Pfarrer aus Württemberg, der hat ein Buch veröffentlicht, Synagogen in Baden-Württemberg. Und 1987 und Erinnerungen und Zeugnisse jüdischer Geschichte in Baden-Württemberg 1988. Also das ist enzyklopädisch, so eine Sammelarbeit. Und auf 600 Seiten, wo man dann genau nachschauen konnte, aha, da gibt es noch was, da gibt es noch was, da gibt es noch was. Und dann sind vor Ort, haben sich dann Initiativen formiert und haben nachgeschaut, vielleicht gibt es noch mehr. 1988 zum 50. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht haben viele Städte und Gemeinden erstmals überlebende jüdische Bürger eingeladen, also Zeitzeugen. Und aus diesen Besuchen entwickelten sich dann regelmäßig Kontakte und diese Überlebenden kamen regelmäßig zurück, hielten Vorträge und gingen auch an die Schulen. Vielleicht haben sie in Schulen das auch mal, dass vielleicht ein engagierter Lehrer das mal gemacht hat. Eine Reihe von Publikationen zu bisher vergessenen Aspekten der jüdischen Geschichte im Südwesten sind 1988 erschienen. Sieht man genau in den Publikationen. 88, da war Initialzündung. Ja, und in den folgenden Jahren ist dann in vielen Orten im Südwesten sind Gedenk- und Erinnerungsstätten entstanden durch diese lokalen Bürgerinitiativen. Heute ist es völlig selbstverständlich, die Suche nach Relikten, nach Quellen und nach Fotos. Das sind dann solche Dinge, so haben wir dann, wurden publiziert. Es hieß ja immer, die Juden waren plötzlich weg, niemand hat es gewusst, niemand hat es gesehen. Fotos, Judendeportation am 22. Oktober 1940 in Lörrach. Die Lörracher schauen zu. Und das spricht sich natürlich rum wie ein Lauffeuer. Kippenheim, die wenigen jüdischen Familien werden, wie es hieß, abgeholt. Und die meisten waren ja alte Leute. Es wurden dann Museen und Gedenkstätten eingerichtet, ehemalige Synagogen vor dem Abriss gerettet, Ausstellungen und, und. Also das, was für Sie jetzt alle selbstverständlich ist. Und das Ganze ist in den Schulen, also die Schulklassen wurden angesprochen und ich habe auch schon mit Schulklassen Führungen gemacht und so weiter. Aber nochmal, vor 30 Jahren war das noch völlig abseits. Ich weiß noch, mein erstes Seminar zum Thema Juden in Baden, also Judenverfolgung in Baden, war 1993 gewesen und da war die Literatur sehr, sehr überschaubar. Heute jede Menge. Das kann ich hier fast aus dem Vollen schöpfen. Die Situation nach 1945, die Relikte aus dieser Zeit, die Friedhöfe. Es gibt immer noch 70 Friedhöfe in Baden-Württemberg, die durften nicht eingeebnet werden. Das hat dann gesetzt, aber es kam immer wieder zu Schändungen, zum Beispiel in Iringen in den 80er Jahren. Und bei Synagogen war das anders. Da wurden nicht wenige abgerissen. Also im heutigen Baden-Württemberg wurden in der Reichskristallnacht von 151 Synagogen 60 niedergebrannt. Völlig zerstört und kurz danach beseitigt, also wie in Freiburg zum Beispiel. 77 schwer demoliert und geplündert und 14 blieben völlig erhalten. Die üblichen Rechtfertigungen dann natürlich auch in Freiburg, die kamen von außen, die das gemacht haben. Tatsächlich waren es Freiburger gewesen. In den 50er Jahren hat dann der israelitische Oberrat in Karlsruhe und die israelitische Kultusvereinigung in Stuttgart diese Synagogen verkauft, weil sie gesagt haben, es gibt keine jüdischen Gemeinden mehr und die sind funktionslos. Die Gebäude wurden verkauft und sie wurden als Lagerhäuser benutzt, als Werkstätten und so weiter. Also was ich Ihnen gezeigt habe am Beispiel von Kippenheim. Zweckentfremdet oder man hat sie abgerissen. Also die Synagoge in Ruß zum Beispiel, die ist erhalten geblieben, die wurde abgerissen. Oder die Synagoge in Mülheim. Dann war es weg, wie es hieß, dieser Schandfleck. Und die Synagogen waren natürlich immer so das versteinerte, schlechte Gewissen, wenn da noch was da war in den entsprechenden Gemeinden. Ja, und Ende der 70er Jahre, die erste Synagoge, die vor dem Abriss stand und erhalten geblieben ist, war im Schwäbischen die Synagoge in Freudenthal. Um 1770 erbaut, sehr schönes Exemplar, sollte abgerissen werden und das war Hahn gewesen. Also der dieses Buch geschrieben hat über die Synagogen in Baden-Württemberg, dem ist es zu verdanken. Dann Fischingen ist auch so ein Beispiel, das war eine Werkstatt, dann wurde es umgebaut und ist verfallen. Und dann in den 70er Jahren die erste Initiative und dann wollte die Stadt nichts davon wissen und die Stadt wollte überhaupt nichts davon wissen, 10 Jahre lang. Also man hat das alles abgeblockt. Dann hat eine Initiative dieses Gebäude gekauft und mit Eigenmitteln restauriert. Und als sich das etabliert hat im Kulturleben der Stadt, dann hat sich die Einstellung der Stadt geändert. Natürlich war die Stadt dagegen. Da waren wahrscheinlich nicht wenige im Stadtrat, die halt noch irgendwie und damals und so weiter und der Vater etc., das ist halt in diesen kleinen Städten, Dörfern und so weiter, das ist das Übliche. Oder Haigerloch war zunächst ein Kino, dann war es ein Supermarkt und dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und die hat dann dieses Gebäude gerettet. Heute ist es auch ein Kulturzentrum, aber fürchterliche Debatten in der Stadt und in der Presse. Ja, meistens haben wir ja immer argumentiert, das kostet uns zu viel, die Folgekosten können wir uns gar nicht leisten. Also immer das finanzielle Argument natürlich. In Sulzburg, abschließend noch, da war es die Initiative des Landesdenkmalamtes, weil der damalige Chef hat sich geärgert, weil dauernd hier Synagogen abgerissen wurden. Und die Synagoge in Sulzburg, die sah so aus, also völlig abgerissen, war eine Werkstatt drin gewesen. Und dann hat man sie restauriert. Mit staatlichen Geldern, ging 17 Jahre lang, ich weiß nicht, ob jemand mal von Ihnen in Sulzburg war, gehen Sie mal hin, am Sonntag hat sie offen, oder wenn ich wieder mal eine Exkursion anbiete. Ja, und die hat man so restauriert, wie sie in den, im 19. Jahrhundert gewesen ist. Kittenheim auch, habe ich Ihnen vorher gezeigt, dieses Beispiel, wurde umgebaut zur Raiffeisengenossenschaft. Und dann hat man sie wieder so hergestellt, wie sie vorher ausgesehen hat. Inzwischen ist es eigentlich normal geworden. Man reißt keine mehr ab und versucht, das zu erhalten. Diese Gedenkstättenarbeit hat sich dann institutionalisiert. Und 1995 wurde eine Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg gegründet. Und die Landeszentrale für politische Bildung hat jetzt extra eine Abteilung, die das betreut. Und jetzt gibt es auch Gelder. Also es waren diese lokalen Bürgerinitiativen von unten, die das mitgetragen haben und initiiert haben. Sonst wäre sehr vieles weg. Also muss man wirklich sagen, großes Lob für alle Beteiligten, und die staatlichen Stellen haben es aufgegriffen. Und vor Ort, aber auch dort, war die Voraussetzung gewesen der Generationenwandel. Die dritte Generation hat dann nicht mehr die Probleme mit wie die zweite Generation, die dann noch Rücksicht nimmt auf die Väter vielleicht und so weiter. Und die Generation von damals, da war es ganz, ganz schwierig. Die hat geschwiegen. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Exkurs zu Gedenktafeln. Das ist auch sowas. Emmendingen. Die Synagoge wurde zerstört und wurde anschließend abgerissen. Und 1968 hat man dann eine Gedenktafel angebracht. Zum 30. Jahrestag der Reichskristallnacht. Warum jetzt? Müssen wir mal nachschauen. Also immerhin, man hat eine angebracht, vielleicht weil die Freiburger schon eine hatten. Und da stand drauf, auf diesem Platz stand die Synagoge der ehemaligen israelitischen Kulturgemeinde. Sie wurde kurz nach der 1721 erfolgten Gründung der Gemeinde eingerichtet, war nur ein Betsaal gewesen, 1821 neu erbaut, 1922-23 erweitert, Punkt, 1938 zerstört, Punkt. Das war's. Dann in den 80er Jahren wurde gefordert, er muss eine andere Tafel her. Und dann kam es zur berühmten Leserbriefschlacht, zu Debatten im Stadtrat. Also da können wir eine Arbeit drüber schreiben, wenn es mal jemand machen will. Und die Mehrheit des Stadtrates hat sich dann auf folgenden Text geeinigt. Ich lese vor, die Synagoge wurde in der Zeit des Nationalsozialismus am 10. November 1938 von Emmendinger Bürgern demoliert und niedergerissen. Also die jüdische Gemeinde wurde ausgelöscht zum Gedenken an die Leiden der Emmendinger Juden und als Warnung vor jedem Rückfall in Faschismus und Rassenwahn. Im Faschismusbegriff habe ich Probleme. Also am 9. November 1988 wurde das dann eingeweiht, und seither hängt es dort. Beispiel Freiburg. Die Synagoge hier, Sie wissen alle, wo sie stand. Ich hoffe es, Sie wissen es alle. Ich selbst habe erst 2 Jahre, nachdem ich hier angefangen hatte zu studieren, bemerkt, weil das war dort alles irgendwie überwuchert, Riesenhäkel und so weiter. Und in Freiburg war Folgendes gewesen, also man hat die Synagoge zerstört und dann hat man sie schnell gesprengt, war alles weg und hat einen Parkplatz eingerichtet. Und jetzt gab es in Freiburg Gertrud Lugner. Gertrud Lugner hat da drüben frisch renoviert, die Geografen dort, jetzt hat es die Uni, da war das die Caritas-Zentrale, da hat die gearbeitet und sie hat viele Juden gerettet. Gefälschte Pässe und so weiter, dass sie flüchten konnten in die Schweiz. Und irgendwann wurde sie verhaftet und kam ins KZ Ravensbrück. Und sie kam zurück, sie hat überlebt. Und dann war die hier und die war natürlich Gertrud Lugner, das war auch so das schlechte Gewissen. Ja? Also die war hier und die hat ja was getan. Und dann hat sie gefordert, gleich als sie hier war, da muss was gemacht werden, eine Gedenkstätte für die Synagoge, also für die jüdische Gemeinde in Freiburg, die ausgelöscht wurde. Ja, und dann hat der Stadtrat diskutiert und diskutiert und immer wieder mal hat es auf die lange Bank geschoben. Irgendwann wurde die Uni dann noch mit einbezogen, weil da drüben wurde das KG2 gebaut und der Senat der Uni hat sich mit beschäftigt und hat es auch so. Also, inzwischen wissen wir auch warum, wenn man bestimmte Leute anschaut, warum das ihnen so unangenehm war. Ja gut, irgendwann hat man dann, jetzt machen wir es halt, und 1962 hat man dann diesen Gedenkstein. Was steht da drauf? Hier stand die Synagoge der israelitischen Gemeinde Freiburg, erbaut 1870. Sie wurde am 10. November 1938 unter einer Herrschaft der Gewalt und des Unrechts zerstört. Aha, da haben wir es wieder. Gewalt, Unrecht. Wer in diese Synagoge gegangen ist, steht nichts davon über die Juden, dass die Juden, also 270 Freiburger Juden ermordet worden, steht auch nicht drin. Also irgendwie wieder die Verbrecherbande und der österreichische Kunstmauer. Das wurde eingeweiht, ausgerechnet noch am 11.11.1962. Wir wissen, was am 11.11. ist. Phasendöffnung. Und dieses Mahnmal wurde zum Schandfleck. Warum? Weil es ebenerdig war. Schauen Sie sich das mal an. Also wenn ich mit Studis hingehe, sage ich, man muss sich vorstellen, es war ebenerdig. Also da musste man so schauen. Und dann ist es sofort überwuchert. Ganz die Stadt, wie die dazu stand, so war das dann. Also Brennnessel, und also es war ein Schandfleck. Dann sind überlebende Freiburger Juden hierher gekommen, haben sich wahnsinnig aufgeregt. Es gab Eingaben an die Stadt und dann hat man so ein bisschen angehoben, so wie es heute ist. Sie kennen es ja, so ein bisschen Beton drunter und dann, ja, so ist es heute geblieben. Aber immerhin, diese Hecke drumherum wird jetzt geschnitten. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, Ende der 70er Jahre, war die Hecke riesengroß. Und vorne war sie auch schon, ja, so zugewachsen. Also man musste sich durchkämpfen, bis man dann dort war. Also sagt alles. Dann erst unter Böhme hat sich das geändert, aber natürlich nicht nur Böhme allein, sondern diese Veränderung des Bewusstseins. Das Mahnmal für die ermordeten Juden Freiburgs noch auf dem jüdischen Friedhof in der Elsässer Straße 1986, aber dann ab den 1990er Jahren verschiedene Gedenkstätten. Sie kennen auch das vorne, Gürs, 1027 Kilometer. War natürlich am Anfang sehr umstritten. Inzwischen hat man das angenommen. Also ich habe am Anfang auch gesagt, aber ist es, ja, dieses Mahnmal oder die Stolpersteine und. Also nochmal, vielleicht jetzt abschließend, es war sicherlich der Generationenwechsel. Es wurde alles verschwiegen, Deckel drauf, 50er, 60er, 70er Jahre. Und dann hat sich das so langsam geändert und inzwischen ist, Sie wissen es ja, für Sie ist es selbstverständlich, aber man muss sich immer klar machen, die Anfänge mit diesen, das war in den 80er Jahren und so eigentlich das Ganze vielleicht so vor 20, 30 Jahren. Vorher war da nichts gewesen. Und wenn man nach den Juden gefragt hat, schweigen. Oder man hat Dinge gehört von Leuten, von denen man das nie gedacht hätte, dass sie sowas sagen. Ich danke Ihnen.
Von der Verdrängung zur Erinnerung, vom Umgang mit der Judenverfolgung nach 1945 in Südbaden. Heinrich Schwendemann in einem Mitschnitt vom 18. Juni 2013 an der Universität Freiburg. We'll be right back. Zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar hört ihr bei Radio Dreieckland statt dem Mittagsmagazin ausgewählte Vorträge zu den Themen Antiziganismus und Nationalsozialismus bzw. neue Rechte.